Schwestern und Brüder, als mich Erik Thurt vorher gefragt hat, was für ein Evangelium, habe ich es auch gerne verdrängt. Ich habe gesagt, kein leichtes heute. Wir sind nur unnütze Knechte, sollen wir sagen. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Dieses Evangelium kann natürlich ziemlich missverstanden werden und ist im Grunde genommen ein idealer Knüppelspruch, so nenne ich es mal, für das, was wir heute geistlichen Missbrauch nennen. Ich habe den tatsächlich auch gehört in entsprechenden Gemeinschaften oder in Abhängigkeitsbeziehungen, also tu du dein Ding und opfer's auf und fertig. So hat Jesus sicher nicht gemeint. Aber wie meint er es dann? Was ist da die frohe Botschaft, wenn er uns das heute sagt? Jesus hat die Menschen beobachtet. Und er hat gesehen, wie natürlich Menschen oft ihren Interessen verdeckt nachgehen. Damals gab es natürlich eine klar gegliederte Gesellschaft. Der Chef ist der Chef, der Hausherr ist der Hausherr und so weiter und so fort. Aber natürlich wusste auch jeder, wie er Einfluss nimmt, nennen wir es mal so, wie er manipuliert, wie er irgendwo zu seinem Recht kommt und die Sache so hindreht, dass es am Schluss doch klappt. Die Psychologie spricht von Sekundärgewinn. Also wenn ich schon so böse heute behandelt werde und es mir so schlecht geht, dann habe ich doch wenigstens Anrecht auf. Solche Geschichten kennen wir ja alle. Aber das ist genau nicht die Haltung Jesu. Von wem erwartest du eigentlich die Gratifikation und den Lohn? Jesus macht immer deutlich, wenn du dich abhängig machst, in welchem Rang du bei anderen stehst, bist du ständig dem Wechselkurs unterworfen. Und wenn du ständig damit beschäftigt bist, sozusagen deine Bestätigung zu bekommen, indem die anderen eben immer sagen, wie toll das ist, was du machst und tust, ich bin da auch nicht ganz frei davon, wer ist es schon von uns, aber ich merke, wenn da nichts mehr kommt, dann stimmt das gesamte Koordinatensystem nicht mehr. Denn wenn jemand kommt und gearbeitet und geschuft hat den ganzen Tag und am Abend dann noch das Abendessen herrichtet und bedient, ist es ja Jesus selber, der den Jüngern die Füße wäscht. Wie oft hat er heute gewartet auf mich, dass ich mich an ihn gewandt habe? Ich denke das oft. Ich war allein in meinem Tabernakel, ich war allein in deinem Herzen, habe gewartet. Du hast wieder alles Mögliche gemacht, warst mordsmäßig wichtig, hast tolle Touren gehabt, tolle Projekte, aber hast du mich mal gefragt, hast du eigentlich mich einbezogen? War ich da irgendwie dabei? Du sprichst von Freundschaft, aber wie sieht es praktisch aus? Die Einladung also Jesu, bitte. Hör auf mich und dann helfe ich dir zu dienen. Dein Leben ist tatsächlich da, nicht für dich, damit du um das goldene Kalb deines Ichs tanzt. Narzissmus ist ja in, das wissen wir alle. Sondern, dass du und dein Leben Frucht bringt. Und Frucht bringen heißt, es stirbt jeden Tag etwas von mir, aber damit die Frucht weitergeht, damit ich fruchtbar bin. Und dass mein Leben dienstbar wird. Wir machen ja gerade Exerzitien. Exerzitien sind nicht bloß dazu da, selber wieder eine gute Gottesbeziehung zu finden, sondern wieder mit Freude Ja zu sagen zu meinem Dienst, zu meinem Dasein, mit meinen Grenzen, meinen Möglichkeiten, mit all dem, was ich bin. Dass ich sage, ja, ich will dienen. Denn einer der großen Sprüche, auf den alten Bildern sieht man das manchmal, des Bösen steht immer drauf, non servia. Nein, ich diene nicht. Wenn, dann diene ich bloß mir selber. Ich will nicht dienen. dienen zu wollen, den Mut zu haben, das gibt Demut, heißt Demut. Ich bin eben bereit, wie Jesus, mich auch zu bitten. Wir haben in der Lesung gehört, aus dem Hausspiegel, wie man das so schön nennt, des Paulus an Titus, den er eingesetzt hat als noch junger Bischof, indem er sagt, bitte, wenn du jetzt Gemeindebildung vorantreibst, schau, dass du Menschen begeisterst und an die richtige Stelle bringst, damit sie ihr Charisma einsetzen. Aber du musst auch wissen, was du denen beibringst. Das ist keine Abstimmungsgesellschaft in der frühen Christenheit, wie wir jetzt miteinander unseren Glauben definieren. Sondern er sagt, ihr habt von Gott und von Jesus, der sein Leben für euch hingegeben hat, einen klaren Auftrag. Er wendet sich an die älteren Männer, an die älteren Frauen, an die jüngeren Frauen, das ist hier übersprungen, leider Gottes, dann die jüngeren Männer, seid besonnen. Und dann sagt er aber zu allen, und das hat mich berührt, die Gnade Gottes ist in Jesus erschienen, um alle Menschen zu retten. Und dann wird die Gnade fast wie eine Person gezeichnet, eine Lehrmeisterin. So wie Jesus der Meister war, ist die Gnade die Lehrmeisterin, dass sie uns hilft, von der Gottlosigkeit wegzukommen und auch den irdischen Begierden loszusagen. Ich sage immer wieder flapsig, meine Mutter hat gesagt, ich war nicht erziehbar als Kind. Ich habe mich später, wie gesagt, in die schwererziehbaren Klasse bei der Gottesmutter eingewiesen, weil ich spüre, ich weiß, ich habe einen starken Willen, aber wenn ich mit meinem Dickkopf durch die Wand gehe, das geht immer schief. Aber wer bremst mich und wie werde ich gebremst? Wenn mir nur jemand Regeln bringt und sagt, das darfst du nicht, so und nicht so und ständig so, das steigert den Widerstand in mir. Da braucht es etwas Zarteres. Und Gnade, Charis, da kommt das Wort Charme her, ist was Charmantes, was Freundliches. Ich mache dir mal einen Vorschlag. Überleg mal, wie hartherzig du gerade wieder denkst, welche Urteile du heute schon wieder gefällt hast über dich und die anderen. Lass uns das doch mal mit den Augen Gottes anders sehen. Es ist hier von der Menschenfreundlichkeit Jesu die Rede. Sein menschenfreundlicher Blick, der gesucht hat, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester? Von Gott her. Wo ist die Gott-Ebenbildlichkeit? Und was hat sie zerstört? Und wie finden Menschen wieder in ihr eigenes, in ihren eigenen Stand, wer sie wirklich sind? Denn nur dann werden sie auch glücklich, eben wenn sie heil sind. Jesus gibt sich für uns hin, auch jetzt noch, damit er uns befreie von aller Ungerechtigkeit. Und so schafft er sich ein auserlesenes Volk. Noch ein letztes. Ich habe heute Telefonat gehabt mit einer Frau, die sie gesagt hat, sie tut sich gerade so schwer, sie ist in einer schwierigen Situation. Sie sagt, ich habe so wenig Glaube. Dann habe ich gesagt, ja, Glaube ist ein großes Geschenk, den können wir nicht machen. Glaube, Hoffnung und Liebe sind die göttlichen Tugenden, die können wir nicht machen. Wir können sie nur erbitten. Und ich wusste, dass sie gerne Rosenkranz betet und ich habe immer gesagt, wenn schon Carlo Acutis gesagt hat, der Rosenkranz ist die Autobahn, dann muss man trotzdem einen Zubringer auf die Autobahn haben. Deshalb ist am Beginn des Rosenkranzes eben immer der Zubringer, um Glaube, Hoffnung und Liebe zu beten. Denn das sind die Hauptgaben dieser Erzieherin der Gnade. Sie schenkt uns zuerst wieder die Kraft zu glauben, das heißt zu vertrauen. Wenn ich wieder Vertrauen habe, dass Gott da ist, dass er wirkt, dann kann ich wieder atmen. Oft ist es eben die Angst. Und dann ist der Glaube so klein. Am Sonntag hieß es ja, wenn euer Glaube noch so klein ist wie ein Senfkorn. Aber ich mache den groß, wenn er ihn auf meinen Boden werft und wenn er ihn mir gibt, der in uns den Glauben wieder vermehre, die Hoffnung entzünde, dann kann ich wieder den Anker auswerfen, festen Halt haben und am Schluss die Hoffnung stärke und dann die Liebe entzünde, dann kann ich wieder auch liebesfähig sein. Und dann darf ich mit Gott all die Situationen meines Lebens, wie gesagt, auch durchbeten und bitten. Wenn ihr alles getan habt, sagt, ich habe das getan, was Gott mir aufgetragen hat. Ich bin dankbar. Und wenn ich Jesus habe mittun lassen, danke ich ihm, dass er heute mit mir gedient hat. Den anderen die Füße gewaschen, nicht den Kopf. Und mir hilft auch weiter zu wachsen in der Christusförmigkeit. Und dazu segne und stärke euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.